Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Es ist ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt. Werder verschenkt die frühe 2:0-Führung gegen Union Berlin und kassiert 2 Gegentore. Wir sprechen heute über eine hergeschenkte Partie, die vergebene Chance der Grün-Weißen, wichtige Europapunkte einzufahren und werfen einen ganz genauen Blick auf Mannschaft und Tabelle. Verbunden mit der Frage, wie viel in den letzten 2 Bundesligaspielen dieser Saison überhaupt noch gehen kann, mit einem Team, das es immer wieder schafft, 2 Gesichter zu zeigen. Die 0160 9821 3x die 8 und die 4 ist unsere Nummer und seit gestern an glüht der Draht. Von gerechtes Remis bis hin zu unwürdige Partie war alles dabei und auch wir versuchen das Spiel einzuordnen mit dem Mann, der gestern die fette Enttäuschung in der Mixzone der alten Försterei abbekommen hat, meinem Deichstuben-Kollegen Bjarne Vogt. Moin erstmal.
Moin Alex, grüße dich.
Sag mal, musst du bei dir gestern auch einen Klappstuhl dran glauben oder gab es nach dem Spiel irgendwie sowas wie Schattenboxen mit dem Kameramann?
Na, das zum Glück alles nicht. Ich bin allerdings natürlich, wie es sich gehört, vor der alten Försterei direkt noch so ein bisschen in Hundekot gestiegen. Also von daher habe ich auch alles mitbekommen gestern. Auch der Schuh musste noch dran glauben. Den habe ich dann auf der Rückfahrt irgendwann ausziehen müssen und da fast aus dem Fenster geschmissen. Also wie gesagt, die Enttäuschung war auch bei mir groß. Hatte allerdings viele, viele Gründe. Also nicht nur Werder, sondern wie gesagt auch mein Schuh. Aber ja, es war natürlich gestern danach zu spüren bei allen Beteiligten, dass Frustration und Enttäuschung die beiden großen Begriffe waren.
Ja, es gibt ja die Menschen, die sich an Kot klammern übrigens. Ne, gestern eine Freundin von mir kam zum Spiel und sagte, du, mich hat eben Vogel angeschissen. Ich werde diesen Pullover nicht mehr waschen, wenn Werder gewinnt. Ja gut, ich sag mal so, der liegt jetzt wahrscheinlich in der Waschmaschine. Ja, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, das fühlte sich tatsächlich wie eine Niederlage an. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Es war ja auch so ein starker Start und dann hat die Mannschaft eben stark nachgelassen. Gehen wir mal direkt rein mit Matthias aus Unna, der es so auf den Punkt bringt. Völlig unverständlich, warum sich Werder nach sehr gutem Beginn, wo man das Spiel total im Griff hat, nach einem Gegentor wieder einmal mehr und mehr völlig hängen und das Spiel völlig aus der Hand nehmen lässt. Wer nach Europa will, muss einfach souveräner und entschlossener auftreten. Ja, ich muss sagen, für mich auch unverständlich, dass du so eine frühe und komfortable Führung wieder abschenkst. Welche Erklärungen haben denn Spieler und hat auch Ole Werner nach der Partie dafür gefunden?
Also ich sehe es komplett genauso. Du hast 35 Minuten meiner Meinung nach dein wirklich starkes Auswärtsspiel gezeigt. Also Union war zwar auch nicht wirklich gut die Anfangszeit, aber es hatte hauptsächlich mit Werder zu tun. Also nicht nur wegen den frühen Toren, die haben natürlich ganz sicher geholfen, aber Werder war total giftig in den Zweikämpfen, hat super schnell die Tiefe gefunden. Auch Oliver Berg, Marvin Ducksch waren in der Anfangszeit sehr, sehr gut im Spiel, meiner Meinung nach haben es gut gemacht. Ja, und dann hast du eigentlich den großen Knackpunkt mit diesem 1:2, was so komplett aus dem Nichts fällt. Marco Friedl hat es gesagt, wir laden halt eigentlich den Gegner selber wieder ein, hier überhaupt dran teilzunehmen an dieser Veranstaltung. Ne? Man hat schon gemerkt, im Stadion, für Union geht es ja auch um nichts mehr in der Tabelle, sowohl wie nach unten, so wie nach oben. Also du hast das gespürt, das war so ein netter Samstagnachmittag-Kick, ne? Wo auch im Stadion, wo alle hingekommen sind, gesagt haben, ach Mensch, schön, Union, vorletztes Heimspiel, toll, dass wir nochmal hier sein dürfen. Aber da wäre jetzt gestern keiner unglaublich enttäuscht nach Hause gegangen, wenn es da mit einem 1:3 für Union ausgegangen wäre. So, und Werder hat alles in der Hand gehabt und dann bekommt so ein Tor, wo du nicht gut verteidigst, wo die Flanke nicht gut verteidigst, Mitchell Weiser nicht zum Kopfball hochgeht, Michael etc. sich so ganz leicht verschätzt und plötzlich hast du gemerkt, im Stadion wie bei Union, hey, wir spielen ja immer noch Bundesliga, es geht ja hier heute um was. Und bei Werder war sofort eine gewisse Art von Verunsicherung zu spüren, weil natürlich du die Mannschaft warst, die nicht nur aufgrund des Tabellenstands, sondern auch aufgrund des Spielstands was zu verlieren hatte.
Ja, und da legt Benny aus Augsburg nochmal nach. Er möchte nämlich wissen, was ich nicht verstehe ist, warum Werder nach dem 2:1-Treffer den Kopf so hängen lässt. Die ersten 30 Minuten standen sie mit breiter Brust, voller Selbstbewusstsein auf dem Platz. Dann kommt der Gegentreffer und sofort ist das alles weg. Wie kann das denn sein, wenn man vorher so stark aufgetreten ist? Sie haben nicht nur wertvolle Punkte für Europa liegen gelassen, sondern das Spiel auch völlig unverständlich selbst aus der Hand gegeben. Ich bin einfach nur frustriert, gerade obwohl Werder insgesamt gerade die beste Saison seit dem Aufstieg spielt. Aber heute fällt es schwer, sich darüber zu freuen. Glaube, ich muss heute noch einen Klappstuhl wegtreten. Ja. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also du hast gerade gesagt, der Gegner wurde eingeladen. Aber urplötzlich ist dieses Selbstvertrauen und die Breite zweite Brust weg. Ja. Siehst du es auch so, du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, dieses Tor war schon ausschlaggebend, dass in der 37. Spielminute eben ja plötzlich dieses innerliche Zusammensacken der Mannschaft kam. Und dann verbunden mit der Frage, warum schafft die Mannschaft es an diesem Punkt nicht, das zu überwinden und dann am Ende ein Spiel für sich zu entscheiden?
Gut, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich dazu, dass 2-2, was ja ganz spät fällt, ich glaube 83., 84., ist natürlich ein absolutes Traumtor. So, den erwischt er wahrscheinlich genau einmal in der Saison, genauso den Ball. So, und das hat Marco Friedl am Ende auch gesagt. Er sagt, natürlich war die zweite Halbzeit nicht gut von uns. Es ist jetzt allerdings auch nicht so, dass Union Berlin dort 14.000 Chancen hatte. Die hatten ein, zwei hochkarätige, die sie nicht gemacht haben, wo Werder auch mal im Glück war, hundertprozentig. Ansonsten haben sie es ja zumindest dennoch ganz gut wegverteidigt. Du hast halt nach vorne keine Lösung mehr gefunden, weil Ole Werner hat später gesagt, man sich halt eben auf dieses Spiel von Union Berlin eingelassen hat. Und das bedeutet, viele eklige Zweikämpfe, viele direkte Zweikämpfe, Mann gegen Mann verteidigen. All das, was in der ersten Halbzeit gut geklappt hat, weil man halt entweder in den Zweikämpfen besser war oder den Ball so schnell hat laufen lassen, dass man eben gar nicht in direkte Duelle kam, sondern Union eigentlich eher hat laufen lassen. So, das hat in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr funktioniert. Und trotzdem ist es am Ende so, Friedl hat es auf den Punkt gebracht, wenn wir hier mit dem 2-1 am Ende stehen, dann sagt zwar jeder, oh ja, die letzten 45 Minuten, ey, warum habt ihr uns das wieder angetan? Unsere Herzen, denkt ihr denn da bloß nicht dran? So, aber dieser eine Schuss verändert natürlich wieder alles. Und am Ende bist du wieder, ja, der Gelackmeierte sozusagen, weil du halt in dieser einen Situation nicht aufpasst. Trotzdem muss ich sagen, Werder hat die zweite Halbzeit nochmal nicht das Fußballspielen eingestellt. Es ging da vorne weniger. Es ist aber nicht so, dass diese Mannschaft da jetzt sich komplett hat hinten an die Wand spielen lassen.
Nee, aber du hast halt eben diesen Einbruch und letztendlich musst du selbst Fakten schaffen. Und das hatten sie ja auch, die Chance hatten sie das ein oder andere Mal. Die haben sie in dem Moment nicht genutzt. Und hier ist ja wirklich auch vielmehr die Frage, warum kommt urplötzlich dieser Einbruch? Und ich glaube, so haben es ja alle empfunden, die das Spiel gesehen haben.
Weil du schon der Mannschaft anmerkst, dass es um alles geht jetzt in diesen letzten Wochen. Die Mannschaft möchte das unbedingt, auch wenn es weiterhin kein großes Thema nach außen ist, Europa, aber natürlich möchte das der ganze Verein. Das habe ich hier vor 2 Wochen nach dem Bochum-Spiel schon gesagt, wo die erste Halbzeit so schlecht war und die zweite dann deutlich besser. Ne, gegen Pauli war es ja auch erste Halbzeit schlecht, zweite besser. Du merkst es an, alle wollen eigentlich unbedingt, aber natürlich wiegt da vielleicht manchmal plötzlich das Trikot nochmal 2-3 Kilo mehr. So, und es ist gestern am unverständlichsten für mich von den 3 letzten Spielen. Man kann über Bochum und Pauli reden, die standen defensiv gut und da ging es sehr schleppend ins Spiel rein. Gestern warst du im Spiel und hast ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und hast dich selber aus diesem Spiel rausgenommen. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das, was am Ende alle Fans, die uns jetzt auch geschrieben haben, frustriert, aber natürlich auch die Mannschaft frustriert hat.
Ja, absolut. Und da schlage ich vor, hören wir doch mal, welche Gründe unser Taktikanalyst und Deichstubenfreund Tobi Escher für die plötzliche Wende in der Partie sieht. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Lange Zeit war Werder Bremen gegen Union Berlin auf der Siegerstraße, doch sie müssen sich mit einem 2:2 begnügen. Dabei fing das Spiel wirklich gut an. Man hat schon beim 1:0 gesehen, wie Werder den Gegner ausspielen wollte. Immer wieder haben sie versucht, die gegnerischen Außenverteidiger herauszuziehen und dann sofort einen Stürmer in den Raum dahinter starten lassen. Beim 1:0 war das Börk, der den Ball reinbringt und dann Stay nach etwas Verwirrung den Ball reinmachen kann. Auch nach dem 1:0 war Werder die klar spielbestimmende Mannschaft. Sie hatten 70% Ballbesitz. Union hat sich wirklich nur hinten zurückgezogen, im 5-4-1 hinten reingestellt, darauf gewartet, dass Werder angreift. Da war sehr wenig. Erst nach dem 2:0 und dann beim 2:1 konnte man so ein bisschen erkennen, was die Strategie von Union ist. Sie wollten vor allen Dingen über die Flügel kommen. Beide Außenverteidiger sind weit hochgeschoben. Sie haben auch häufig versucht, lange Bälle oder Flanken in Richtung Tom Rothe zu bringen, der in Kopfballduelle gegen Mitchell Weiser geschickt werden sollte. Das ging dann beim 2:1 sehr gut auf. Und erst dieses 2:1 hat Union Berlin so ein bisschen ins Spiel zurückgebracht. Erst danach haben sie angefangen, ein hohes Pressing zu spielen, einen Mann gegen Mann zu spielen. Erst danach haben sie wirklich angefangen, direkt die Flügel runterzuspielen und von dort dann möglichst schnell zu Flanken zu kommen oder aber schnelle Konter über die Achter durch das Zentrum zu fahren. Und Werder hat sich dann zusehends schwer getan mit diesem Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld des Gegners. Ja, sie hatten auch immer noch Chancen, sie haben auch immer noch ihre Flügelangriffe gut gefahren, auch Stay in seiner vorgeschobenen Rolle hat mir gut gefallen. Aber es war dann doch ein offenes Spiel, das Werder auch so ein bisschen weggeschenkt hat, weil sie eben diese Flügelangriffe nicht ordentlich verteidigt haben, weil sie es nicht hinbekommen haben, im Strafraum die Bälle ordentlich zu klären, weil sie eben auch diese Kopfballduelle nicht gut genug angenommen haben und daher eine 2:0-Führung verspielt gegen ein Union Berlin, das gar nicht so unendlich viel anbieten musste in diesem Spiel.
Ja, dank dir, Tobi. Gefühlt ist das Selbstvertrauen von Werder also zur Union gegangen und die Gesamtleistung im Verlauf schwächer geworden. Ich finde ja rückblickend eine Szene besprechungswürdig und das ist die 28. Spielminute. Da will Berg seinem neuen Arbeitgeber offensichtlich zeigen, was er so drauf hat, nimmt Fahrt auf mit dem Ball, hätte Duxch im Zentrum mitnehmen können, entscheidet sich dann aber selbst aus 16 Metern zu schießen. Eine nachvollziehbare Entscheidung?
Ja, kann man jetzt im Nachgang sagt man natürlich ganz schnell nee. Also und natürlich hätte er dort Marvin Duxch bedienen können, der absolut frei mitgelaufen ist, danach auch sich ja dementsprechend auch verständlicherweise echauffiert hat. Nochmal, Berg ist trotzdem, du bist ein Stürmer, du bist ein Abschlussstürmer, du kommst in die Position, ist jetzt auch nicht so, dass der da irgendwie aus 35 Metern versucht hat abzuschließen. Das war eine absolut gerechtfertigte Position, um irgendwie aufs lange Eck zu ziehen. Wenn der Ball drin ist, sagen wir alle, was für eine Wahnsinnsaktion und Oliver Berg und ne und feiern ihn hier wieder ab. Am Ende bist du halt, wie gesagt, dann der Doofe, weil der Ball nicht reingeht und alle sagen, ja, du musst ihn halt abspielen. Aber natürlich hast du vollkommen recht und das, auch das war später Thema, jetzt nicht genau die Aktion, sondern allgemein, Werder hat es halt auch verpasst, nicht nur das zweite Gegentor zu verhindern, sondern halt auch frühzeitig den Deckel drauf zu machen und das wäre in dieser Anfangsphase möglich gewesen. Das war nicht die einzige Chance, die man hatte. Ne, Mitchell Weiser hatte auch zwei, drei ganz gute Abschlusssituationen, ja, die er alle eigentlich verzogen hat. Also Werder hatte gestern die Möglichkeit, um frühzeitig ein drittes, ein viertes Tor zu machen, hat es halt einfach nicht geschafft.
Und ja gut, bei Berkey steht dann natürlich nochmal das Fragezeichen dahinter. Ja. Wollte er jetzt bewusst seinem neuen Arbeitgeber zeigen, was er so drauf hat? Er war ja, ja, willst du noch was
also,
dazu?
Ja, ja, nein, ja, also ich fand gestern nochmal die erste halbe Stunde hat auch Oliver Berg ein sehr gutes Spiel gemacht. Ne? Und hat das ist beim ersten Tor sofort mitbeteiligt, wo er den Querpass auf Duxch spielt, wo dann dabei gegen Pfosten geht und Stay staubt ab. Also Oliver Berg war gestern die erste halbe Stunde wirklich so, dass man im Stadion, also hinter mir ein, zwei Berliner Kollegen, die da saßen, schon gesagt haben, also der eine sagte, Mensch, da können wir uns auf was freuen. Mhm. Also das war schon so, das war der Tenor. Aber natürlich hast du auch bei ihm dann gemerkt, aber bei der gesamten Mannschaft, Ole Werner hat später gesagt, dass du halt zwei unterschiedliche Halbzeiten, zwei unterschiedliche Auftritte hingelegt hast. Auch er hat in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nicht mehr stattgefunden, hat ein, zwei echt komische Probleme bei der Ball-An- und Mitnahme gehabt. Also so diese Konter-Umschaltsituation hat gar nicht mehr funktioniert. Und das war auch ein Faktor dafür, dass bei Werder halt deutlich weniger Entlastung als in der ersten Hälfte stattgefunden hat.
Und das ist auch der Grund, warum du ihm eine 4 gegeben hast wahrscheinlich, oder?
Ja, man überlegt dann natürlich immer, also wahrscheinlich jetzt auch eine 3,5 getan irgendwie oder 3,5 dann von dem Sinne. Natürlich ist am Ende spielt das Ergebnis auch eine Rolle. Ne? Und wie gesagt, er hat meiner Meinung nach eine gute erste halbe Stunde gespielt, aber die letzten 60 Minuten deutlich mehr oder merklich abgetaucht. Und dementsprechend habe ich mich am Ende für eine 4 entschieden, weil er halt, wie gesagt, diese wichtige Phase, die Werder gehabt hat, rund um die zwischen 60. und 75., wo Union immer mal wieder so Nadelstiche gesetzt hat und trotzdem das Spiel total offen war, da hat er meiner Meinung nach viele Chancen auf gute Kontersituationen so ein bisschen verbaselt und das hat Werder wehgetan.
Er war ja im letzten Spiel gegen St. Pauli nicht in der Startelf. Du hast Ole Werner in der PK gefragt, warum er dieses Mal auf ihn gesetzt hat, wie er seine Leistung einschätzt. Ein Teil hast du schon vorweggenommen, ist aber gar nicht schlimm. Wir hören noch mal rein in die Antwort des Coaches.
Ja, auch da zwei unterschiedliche Hälften. Ich fand schon, dass er in der ersten Halbzeit besser im Spiel war, wie wir es insgesamt auch als Mannschaft waren. Aber ich fand trotzdem seine Leistung vernünftig insgesamt über 90 Minuten gesehen. Wir haben uns heute für ihn entschieden, um einfach nochmal zusätzlich mehr Körperlichkeit auch im Spiel zu haben. Sowohl auch aus dem Spiel heraus, als auch bei offensiven Standards nochmal eine Waffe mehr auf den Platz zu bringen.
So, das heißt, Berkey ist auch der Kandidat für die kommenden zwei Spiele in der Startelf, glaubst du?
Also festzuhalten gilt für jeden, der jetzt ja vielleicht auch von da draußen auch wegen der Chance oder im Vorfeld dachte, ey, und dann auch noch ausgerechnet gegen Union und Berkey, der ist doch gar nicht mehr richtig bei uns. Gestern, trotz ob ich jetzt eine 4 gegeben habe oder nicht, man merkt, dass Oliver Berg weiterhin möchte, meiner Meinung nach. Und das hat auch Ole Werner gestern betont, ne, und weswegen er sich auch für ihn entschieden hat. Er bringt trotzdem weiterhin ein Element rein, wie in der ersten halben Stunde beschrieben, was Werder richtig gut tut. Deswegen glaube ich schon, dass er weiterhin ein Kandidat sein wird für auch gegen das Spiel gegen RB Leipzig. Da wirst du deutlich mehr Räume bekommen, viele Umschaltsituationen und da bietet er sich weiterhin an. Und alle, die mit denen wir gestern gesprochen haben, Jens Day vielleicht zum Abschluss, hat gesagt, der ist weiterhin sowas von zu 100% bei uns, egal ob der im Sommer nach Berlin geht oder nicht. Und ich glaube, das sollte man schon mal festhalten. Deswegen ist weiterhin damit zu rechnen, dass er Einsatzzeiten bekommt. Ja.
Okay. Zu der besagten Szene in der 28. haben wir übrigens noch folgende Sprachnachricht von Julian bekommen.
So hat Berg ausgerechnet. Berg, finde ich, halt so halbwegs das Spiel auch gekostet. Dann die Auswechslung. Duxchi geht runter, Berg bleibt. Und Duxchis Reaktion mit dem Kopfschütteln und Stuhl war ja sehr, sehr extrem. Also ich selber bin eigentlich ein Befürworter von Duxch. Kann die Diskussion um ihn nicht immer nachvollziehen, die Fans noch treiben. Aber ich glaube, die Situation kann man nochmal ganz gut aufnehmen, denn Ich glaube, das war so ein bisschen Unverständnis von Duxchis Seite gegenüber dem Trainer, dass er halt gehen muss und Birki auf dem Platz bleibt. Zumal Duxch gar kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also um Gottes Willen, er hat der Mannschaft die nicht gespielt.
Ja, ein Erklärungsversuch für den Tritt gegen den Klappstuhl. Da haben wir übrigens viele Beiträge von euch zu bekommen. Eine andere Meinung kommt von Klaus aus Hamburg. Was erlauben Duxch? Bin ja sonst ein Fan von ihm, aber das war so respektlos, unfassbar. Würde ihn für ein Spiel suspendieren. Er ist gut, aber er muss Trainerentscheidungen respektieren und seine Mitspieler sowieso. Ich muss ja zugeben, Bjarne, ich schwank so ein bisschen zwischen macht man nicht und ach, muss auch mal raus, erst recht, wenn der Stuhl so provoziert. Fang uns das mal ein.
Ja, schön zusammengefasst von dir eigentlich schon. Also gut, ich muss fairerweise sagen, dadurch, dass ich nicht über der Werder-Trainerbank saß, sondern direkt über der von Union, so ein bisschen schräg links, habe ich die Szene selbst im Spiel gar nicht gesehen. Also ich habe jetzt danach dann nochmal das TV-Bild mir angeschaut, deswegen im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Das war jetzt auch danach in den Katakomben kein Thema. Ich sehe es eigentlich ähnlich, wie du es auch schon beschrieben hast. Also natürlich gehört es sich wahrscheinlich nicht und ist nicht so komplett professionell. Auf der anderen Seite, ja, erwarten wir eigentlich immer von den Profis, dass sie Emotionen zeigen, dass sie mit allem dabei sind. Das nochmal, ich will hier überhaupt gar nicht dazu aufrufen, irgendwelche Sachen zu demolieren oder sich mit dem Trainer anzulegen. Natürlich muss man das alles respektieren. Aber Marvin Duxch hat gestern meiner Meinung nach längere Zeit auch ein gutes Spiel gezeigt, ist dann trotzdem auch ein bisschen abgetaucht wie die gesamte Mannschaft und war unzufrieden über seine Auswechslung, wahrscheinlich auch über den derzeitigen Stand, wie Werder zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist. Und meine Güte, dann zeigt man da ein bisschen Emotionen. Muss es nicht zwingend an einem Klappstuhl auslassen, also das gehört sich nicht. Und trotzdem würde ich das Ganze jetzt nicht irgendwie höher hängen, als es ist.
Naja, gut, aber der Klappstuhl stand halt gerade auch mal da, ne? Ja, ich glaube, also, es geht da eher so um dieses Thema Respekt und darfst ja, du das und so weiter. Gerade ja, bei Duxchi, der immer sagt, ich arbeite an diesen Themen. Aber ja, meine Güte, ich glaube, wir sind alle nur Menschen. Eine Kühltruhe musst du auch noch dran glauben, aber da verliert dann eher Duxch, oder?
Ja, also ich wollte gerade sagen, also zum Glück hat er das nicht gemacht. Nochmal, ich glaube, bei dem einen oder anderen gestern Abend zu Hause wird vielleicht auch das eine oder andere dann geglaubt haben. Und selbst wenn es nur irgendwie mal irgendwie ein Stock war, den man im Garten rumgeworfen hat. Irgendwo muss es dann auch mal raus, das ist Adrenalin zu dem Zeitpunkt. Das Problem ist natürlich, bei Marvin Duxch sind ein paar TV-Kameras drauf und es sieht dann auch einfach blöd aus. Wie gesagt, das ist nicht anders festzuhalten. Aber wie gesagt, nochmal, da gab es gestern so viele andere Probleme, die dann irgendwie da aufgetreten sind und so viele andere Sachen, die bei Werder für Frustration gesorgt haben. Da würde ich jetzt nicht auf Marvin Duxch alleine irgendwie das Ganze runterbrechen wollen.
Und auch keine Suspendierung oder so?
Nein. Nochmal, es ist Fußballsport, es ist der drittletzte Spieltag gewesen. Es geht da um sehr, sehr viel, nicht um alles. Es ist nur, wie gesagt, nur Fußball, aber es geht in dem Bereich um sehr, sehr viel. So, und Werder spielt zu dem, ich weiß nicht, 74., 75., wann auch immer er da runter ist. Ja. Werder spielt da gerade um Gesundheit.
Danke.
Werder spielt da gerade um alles, ja, und ist nicht gut drin, gerade zu dem Zeitpunkt der Phase. Duxch zu dem einfach, ja, der sich wahrscheinlich auch vorgestellt hätte, bis zur 90. auf dem Platz zu stehen, der ein Führungsspieler sein möchte, der es gestern phasenweise gezeigt hat, phasenweise auch nicht. Wie gesagt, das alles mit Suspendierung. Ich verstehe, dass man da von außen dann denkt, hey Mann, das gehört sich alles nicht. Aber Leute, es ist immer noch Fußball, also immer noch Emotionen.
Also technisch sah das ja auch sauber aus gegen den Stuhl, muss ich sagen. Also ja, das kann er, ne?
Genau. Nein, und es so, ist ja auch danach, also, es gibt danach ja auch eine Szene, also ne, da hätten wir jetzt ja eh drüber gesprochen mit Mitchell Weiser und Ole Werner zum Beispiel, ne, die danach dann noch größeres Thema war, zum Beispiel direkt nach dem Schlusspfiff hat Mitchell Weiser da sozusagen den Ball so ein bisschen im hohen Bogen Richtung Trainerbank geschossen und da noch ein paar, der war sehr, sehr wutentbrannt einfach und merkt, die Mann war total angefressen und hatte sich da so ein Wortgefecht mit Ole Werner geliefert, also war von der Tribüne aus zu sehen, musste da von Tom Zichon, dem Co-Trainer, so ein bisschen zurückgehalten werden, auch später von Romano Schmid nochmal in den Arm genommen werden beim Gang zu den Werder-Fans. Und auch daraufhin habe ich Ole Werner später, oder haben wir ja in der Pressekonferenz ihn angesprochen. Und auch da hat er gesagt, ja du, ganz ehrlich, das sind Emotionen am Ende. Wir sind hier alle komplett enttäuscht heute. Wir hätten hier niemals, niemals nach 2-0-Führung in dieser Phase der Saison nur mit einem Punkt vom Platz gehen müssen. Selbst Steffen Baumgart meinte später, ja, der Punkt von uns ist wahrscheinlich schon ein bisschen glücklich. Und dann gehört das dazu, dass da deswegen, außer du wirst jetzt komplett ausfallend, irgendwie Leute suspendiert werden oder riesige Strafen verhängt werden.
Ja.
Damit ist nicht zu rechnen, weil dafür ist es dann in dem Moment, waren alle so down, dass das einfach mal raus musste.
Nee, Ole wirkte auch ganz entspannt bei dem Punkt. Er sagte, glaube ich, sogar, er habe den Ball von Mitchell Weiser gar nicht mitbekommen, ja, der Richtung Trainerbank ging. Also da kochen die Emotionen schon mal hoch und das macht uns Menschen mit Leidenschaft ja dann auch aus beim Sport. Also insbesondere Spieler, die eben dieses große Ziel vor Augen haben und genau wissen, sie haben es jetzt nicht auf den Punkt gebracht mit der Partie, um das mal diplomatisch auszudrücken. So, ich möchte aber gerne einen Aspekt noch aufgreifen, der mit dem Duxch-Wechsel einhergeht. Einfach, weil das von euch häufig hinterfragt wurde. Yoshi will nämlich wissen, ich verstehe es nicht, wieso wechselt man so spät? Die ganze zweite Halbzeit hat man keinen Zugriff und man hat das Gegentor kommen sehen, aber unser Trainer reagiert nicht. Ich verstehe es nicht. Also du hast ja gerade schon gesagt, es ist tatsächlich so, den ersten Wechsel gab es in der 74. Minute, Doppelwechsel. Mhm. Leo Bittencourt kommt für Romano Schmid, Marco Gröll für Marvin Duxch. Deiner Meinung nach auch zu spät? Die Reaktion?
Man konnte schon drüber sprechen, dass das wahrscheinlich 10, 15 Minuten zu spät kam, der Wechsel. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer gucken, nochmal, wann nimmt man Romano Schmid raus? Ne? Also es ist natürlich die Elf, die da am Anfang steht, aktuell ist bei Werder klar das Leistungsprinzip. Ole Werner lebt danach, das ist seine Profession. Und es ist so, dass diese Elf, die da gestern angefangen haben, die letzten Wochen super Eindruck hinterlassen haben, berechtigterweise dort standen. Aber natürlich kann man dann drüber reden, so ein bisschen frischer Wind, besonders im Mittelfeld mit dem Leonardo Bittencourt, der hätte auch ein paar Minuten früher gut getan. Es ist Ole aktuell anzumerken, dass er so ein bisschen ja dieser ersten Elf so sehr vertraut, dass er immer das Gefühl hat, die können das nochmal umbiegen. Wir haben ja die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen. Es war auch nach der ersten Halbzeit gegen Bochum oder gegen Pauli, hätte es auch viele Punkte gegeben, wo man sagen könnte, hey, da hätte ein Wechsel ganz gut getan. Er vertraut dieser Mannschaft aber und in den letzten Wochen hat sie ihn fairerweise auch sehr, sehr selten enttäuscht. So, gestern war es dann vielleicht ein paar Minuten zu spät. Diese Entlastung, besonders vorne hin, hätte ich mir früher einen Gröll oder einen Ginmar gewünscht, um noch mehr diese tiefe Räume anzulaufen. Bestimmt irgendwie auch ein Faktor, der jetzt nicht gestern alleine schuld war, aber der auch zur schlechteren zweiten Halbzeit irgendwie mit beigetragen hat.
Mal was ganz anderes. Also Ole Werner hat ja jetzt die gesamte Saison viel aus dem Kader auch rausgeholt. Glaubst du eigentlich, er bleibt im Sommer? Denn das ist ja auch ein Fragezeichen, was so in der vergangenen Woche aufkam.
Ja, also wie gesagt, die Gespräche wurden jetzt erstmal so ein bisschen in nach dem Saisonende hin verlegt, ne? Weil halt alle sich jetzt auf diesen Saisonendspurt konzentrieren wollen. Ich glaube, beide Parteien wissen ganz genau, was sie aneinander wirklich schätzen und mögen. Ole Werner mag es hier in Bremen sehr, sehr gerne. Und ich glaube, der guckt sich trotzdem weiter an, was mit diesem Kader halt im Sommer passiert und aktuell ist der komplette Fokus von allen Beteiligten auf diesem Saisonendspurt. So, und ich glaube, dann wird man sich darüber unterhalten, was ist möglich. Es wird ja jetzt das ein oder andere Bild wird klarer nach dem Bergabgang und Toni Jung und Veljkovic, ne, und so weiter. Isak Caboret und auch André Silva werden sehr wahrscheinlich nicht bleiben. Also es wird ja immer mehr so ein bisschen, kommt so Licht ins Dunkeln, was zumindest die Abgänge abgeht und dann wird man sich anschauen, was ist auf der Zugangsseite möglich. Schafft man Europa oder nicht? Ich glaube aber, dass es insgesamt schon gut aussieht, ohne dass ich das jetzt vorweggreifen möchte, dass zwischen Werner und Werder eine Einigkeit gefunden werden kann.
Sein Vertrag läuft ja offiziell noch bis 2026, aber da könnten eben die Karten neu gemischt werden, wenn da auch einige Vereine aktiv werden. Und offensichtlich haben ja ein paar Kandidaten schon ein Auge auf ihn geworfen. Hoffen wir auf jeden Fall, dass er uns erhalten bleibt. Aber das wollte ich nur mal so als Zwischenfrage reingeben, weil das einfach gerade auch viele umtreibt, ist so mein Eindruck. Lass uns über den Mann reden, der ein bisschen, nicht ein bisschen Licht, sondern zweimal Licht in die Partie gebracht hat. Wahrscheinlich der Einzige, der nicht ganz so feurig vom Platz gefegt ist wie Weiser und Duxch. Das ist Jens Day, der Doppeltorschütze mit einer guten Partie gestern. Und man muss ja sagen, sein letzter Treffer, kurioserweise, auch gegen die Eisernen im Dezember. Für dich gestern der beste Werder-Spieler in Berlin?
Ja, absolut. Jetzt nicht nur aufgrund der beiden Treffer, ich fand ihn auch drumherum wieder deutlich besser in den Zweikämpfen. Die letzten zwei, drei Spiele hatte er mir nicht so zu 100% gefallen. Ehrlicherweise, ist vielleicht auch einfach nur ein subjektiver Eindruck gewesen, aber jetzt gestern war er total spritzig. Man hat richtig gemerkt, er wollte unbedingt und natürlich, wie er das zweite Tor macht mit der Balleroberung, auch wenn der Schuss dann, glaube ich, so leicht abgefälscht wurde, aber trotzdem, das ist richtig gut gemacht gewesen. Also, und ich habe dann am Ende tatsächlich, wir hatten ihn in der Mixzone und wo du es angesprochen hast, der war nicht ganz so feurig, der war fast feuriger als alle anderen. Also ich glaube, den hat es richtig gewurmt, dass er, du hast es eben gesagt, er hat sein erstes Tor, die ersten beiden Tore erzielt seit Dezember, seit dem Hinspiel und ich glaube, das war jetzt echt ein Thema auch für ihn. Wir haben ja die letzten Wochen häufiger mit ihm reden können und er hat immer wieder gesagt, ey, das wurmt mich schon ein bisschen, dass ich nicht mehr diese Torgefahr aus der Hinrunde habe und dass da gestern sein Doppelpack am Ende nicht ja der krönende Abschluss ist, sondern er diesem ja trotzdem dann über diesen Punkt oder diese beiden Punktverluste reden musste, das hat denen richtig wehgetan gestern. Das war anzumerken, der war wirklich total frustriert und trotzdem hat er sich gestern wenig vorzuwerfen. Also wie gesagt, Stay für mich mit Friedel wahrscheinlich zusammen der beste Bremer auf dem Platz gewesen.
Wir kommen natürlich nicht umhin, wir zwei heute einen Blick auf die Tabelle zu werfen, verbunden mit der Frage, wird Werder den Sprung nach Europa noch schaffen? Stand jetzt steht Werder auf Platz 8. Das wird auch nach den drei Sonntagsspielen, wenn mich mein Mathematikgedächtnis nicht völlig im Stich gelassen hat, auch so bleiben. Was kann noch nach oben gehen? Also letztendlich wird ja das Spiel gegen Leipzig entscheidend sein.
Absolut. Das ist jetzt ein Showdown. Es sah gestern lange Zeit halt so aus, dass das ein Showdown wird, wo wirklich alles möglich ist. Ne? Leipzig zwischenzeitlich ja sogar mal 2-0 geführt gegen Bayern, dann 3-2 hinten gelegen. Zu dem Zeitpunkt führte Werder ja noch 2-1.
Ja.
Da wär man punktgleich gewesen. Also da wär alles, also wäre es komplett offenes Spiel. So liegt man halt 3 Punkte zurück, hat natürlich ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Das heißt, man könnte maximal gleichziehen und nicht Leipzig überholen. Aber es ist nochmal alles möglich. Es ist das letzte Heimspiel der Saison, 33. Spieltag. Man ist eben diese 3 Punkte hinter Platz 6. Man hat aber jetzt die Möglichkeit, im direkten Duell ja zumindest dafür zu sorgen, dass der letzte Spieltag vor Spannung aus vor allen Nähten platzt wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also, und das sollte nochmal ein riesiges Aufraffen meiner Meinung nach irgendwie im ganzen Verein mit sich haben. Es war gestern zu spüren, Enttäuschung, Frustration, ja, die war riesig gestern bei allen Beteiligten, aber ich bin mir sehr sicher, dass jetzt, man hat eine Woche dafür Zeit, ja, sich auf dieses Spiel zu freuen. Es wird wieder einen großen Fanmarsch geben in der Stadt davor. Ne? Also es wird wieder wahrscheinlich gutes Wetter sein. Also es wird alles Mögliche darauf ausgerichtet sein, dass hier nochmal eine große Fußballparty in der Saison in Bremen stattfindet. Es wird super schwierig. Leipzig ist, auch wenn die nicht die Riesensaison spielen, ein total schwerer Gegner. Aber Mann, das ist jetzt, auch wenn die Ausgangssituation deutlich besser hätte sein können nach diesem Wochenende, es ist doch nochmal einmal die Chance, nochmal alles rauszuholen und mit Leipzig gleichzuziehen. Und ich glaube, das sollte so sehr im Fokus stehen, dass irgendwann im Laufe der Woche aus Enttäuschung Vorfreude wird.
Ja, also die Stadt wird vibrieren und ich kenne viele Menschen, die haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Es gibt sogar welche, die Public Viewing übrigens planen am Stadion bei uns im Tennisplatz, lieber Patrick. Also wenn Werder noch irgendwie Europa schaffen kann, dann wird da einiges gehen. Allerdings, man muss auch sagen, die Meinungen fallen ganz unterschiedlich aus. Roman aus Münster, der schreibt, moin, machen wir es einfach, das war's mit Europa, Punkt. Mhm. Matthias von der Saar schreibt uns, am Ende steht ein gerechtes Remis, das erstmal nichts verändert. Mit Siegen gegen Leipzig und Heidenheim kommt man nahezu zu 100% nach Europa, da sich die anderen weiterhin auch gegenseitig die Punkte nehmen, wie ja heute eigentlich alles unentschieden. Ich verstehe auch die Leute nicht, die immer kommen, mit hör auf von Europa zu träumen. Ist doch was völlig anderes, enttäuscht zu werden, dass man am Ende vielleicht nicht europäisch spielt, als dass man nur im Niemandsland der Tabelle steht. Allein schon, dass wir jetzt 2 Spieltage vor Schluss immer noch dick im Rennen sind, ist etwas, das wir mit Ausnahme von 16-17 und 18-19 in den letzten 15 Jahren nie hatten. Immer war man eine graue Maus und entweder im Abstiegskampf oder eben irgendwo zwischen 9 und 14, ohne oben überhaupt ranzuschnuppern. Wir spielen eine geile Saison und das werden die letzten beiden Spieltage auch nicht mehr ändern, selbst wenn man beide verlieren sollte. Und Bernd findet...
Wenn wir jetzt noch Sechster werden, dann haben wir es verdient letztendlich. Aber ob ich dann damit glücklich bin, weiß ich nicht. Denn so wie die Mannschaft auftritt, was wollen wir da in Europa?
Ja, so unterschiedlich denken eben die Fans. Bjarne Ostern, hast du ja noch ein leidenschaftliches Plädoyer abgegeben, den Glauben an Europa nicht zu verlieren. Fällt das heute nochmal genauso aus deiner Sicht?
So leidenschaftlich, ich weiß nicht, es war meine Osterpredigt damals. Ich weiß nicht, ob ich die 2 Wochen später nochmal genauso wiederholen darf und kann. Natürlich haben die letzten beiden Ergebnisse und auch die Auftritte in jeweils der ersten Halbzeit Pauli, zweite Halbzeit Union, natürlich was gemacht, auch mit mir und meinen Emotionen, natürlich ganz klar und natürlich sind Dämpfer gewesen, aber ich fand es eben ganz schön zusammengefasst. Es ist doch weiterhin A, alles möglich und B, selbst wenn es nicht klappt. Und das hat gestern Clemens Fritz tatsächlich zum Thema Plädoyer eigentlich selber ganz gut eins gehalten vor uns anwesenden Journalisten. Da war auch ein bisschen forsch, also man merkte ihm an, das war ihm wichtig. Werder hat bis jetzt eine gute Saison gespielt. Man hat 47 Punkte. Man ist sowas von weit weg von irgendwelchen Abstiegssorgen, irgendwas anderes. Man ist auch sowas von weit weg, einfach nur irgendein Club im Niemandsland zu sein. Ich kann alle verstehen, und das geht mir und uns ja genauso, dass wenn man die Spiele sieht, sowas wie gestern, dann hat man immer dieses unterbewusste Gefühl, ey, da wäre deutlich mehr jetzt noch in der Saison drin gewesen bis jetzt. Weil man halt diese Spiele sieht und weiß, wie Werder auftreten kann, wie in diesen ersten 30 Minuten gestern. Aber man muss festhalten, diese Mannschaft ist weiterhin im Umbruch. Ole Werner hat es diese Woche super betont. Die zahlt wie ein Abstiegskandidat, ja, um ihn zu zitieren. So, und man mischt damit oben mit Leipzig, mit Dortmund, mit Freiburg, mit diesen Mannschaften mit. Das ist immer noch eine richtig gute Leistung. Und das möchte man sich, und ich glaube, das darf man auch nicht rund um Werder vergessen. Und das kann bei allem Frust, der dazugehört. Und jetzt sollte trotzdem alles nochmal mobilisiert werden für dieses letzte Spiel, um da nochmal alles zu versuchen. Wenn es dann nicht klappt, meine Güte, dann ist es so, dann ist RB Leipzig mit wahrscheinlich dem dreifachen Etat halt einfach nur mal ein bisschen besser und hat es am Ende dann verdient, dann auch irgendwie Europa zu spielen. Das sollte die Saison allerdings nicht schmälern, bei aller Enttäuschung, die ich aber auch verstehen kann, weil, wie gesagt, wie ich es eben betont habe, unterbewusst immer so leicht das Gefühl mitschwingt, ey, in diesem Jahr wäre es vielleicht möglich gewesen, aber noch ist es ja möglich.
Und wäre Europa plötzlich gelebte Realität? Gehen wir einfach mal davon aus. Siehst du es dann auch so kritisch wie Bernd und glaubst, da ginge nichts? Ich glaube, ich kenne deine Antwort schon. Du wirst mir sagen, im Sommer werden die Karten neu gemischt und dann müssen wir sowieso mal schauen, wer da antritt für Werder, oder?
Ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr antworten. Bin ich so vorausschauend, was ich hier antworte.
Ja, aber es ist ja so, ne? Wir haben einfach die Zäsur und den Umbruch.
Leo Bittencourt hat super gesagt in einem, ich glaube, einem Sponsorentalk vor anderthalb Wochen, da hat er gesagt, das Ziel von Werder muss natürlich schon sein, nicht einfach nur einmal Europa zu spielen, damit wir es endlich alle die Diskussion hinter uns haben und mal alle die tolle Reise irgendwie nach Bilbao antreten konnten, sondern natürlich muss das Ziel sein, dass es dann so langfristig ist, ja, dass es über mehrere Jahre hier dann was wieder aufgebaut wird und damit man eben nicht das Schicksal von Heidenheim erlebt. Aber ich habe es hier vor zwei, drei Wochen schon in beim damals Plädoyer erwähnt, nochmal, es passiert viel im Sommer, beziehungsweise es würde dann was passieren und selbst wenn es so ist, also ich verstehe immer nicht, warum im Fußball die Sorge über der Vorfreude regiert. Also warum man immer diese Angst haben muss. Es ist nur Fußball. Mir bedeutet das auch sehr viel. Ich habe es nicht umsonst zu meinem Job gemacht. Aber es ist nur Fußball. Und da geht es doch darum, bei den Besten mitzuspielen, um das Bestmögliche zu erreichen und nicht immer Angst davor zu haben, was könnte. Ich verstehe jeden, der so denkt. Aber das darf nicht der Gedanke rund um Werder sein. Und es darf am Ende auch nicht der Gedanke sein, wenn sie es nicht schaffen, deswegen davon zu sagen, um Gottes Willen, und das muss wieder, alles radikal. Und was ist denn da? Und nein, also meine Güte, es ist immer noch eine Spaßveranstaltung. Und das macht Werder. Werder macht die letzten Wochen Spaß. Trotzdem 2-2 gestern. Die sind seit 6 Wochen ungeschlagen. Ich habe mich gestern auch richtig doll geärgert und auf der Tribüne. Und alle Spieler waren wirklich, es war nicht nett, gestern mit allen dort zu reden, weil alle wirklich richtigen Kaffee auf hatten.
Ja. Du, also dir baue ich auf jeden Fall eine Kanzel in der Deichstube. Grün-Weiß wird dir angestrichen. So viel ist klar, Bjarne. Du hast es gesagt, der große Showdown im Weserstadion. Werder spielt 15:30 gegen Leipzig. Das wird das Europaduell. Und vorher gibt es den fetten Fanmarsch. Die Deichstube ist natürlich bei allem Zip und Zap dabei, völlig klar. Ja. Sag uns bitte noch in 3 Sätzen, weil sonst wird es wieder ein Hörbuch. In 3 Sätzen, wie Werder denn jetzt ein adäquates Mittel gegen die Mannschaft der Leipziger finden kann?
Ich glaube, ich habe es eben vorhin schon kurz angedeutet. Es wird um viele schnelle Umschaltsituationen gehen und darum, dass du im Pressing, im Zweikampf richtig aktiv bist. Wenn du weiterhin hinten so stehst, wie du es die letzten Wochen über sehr, sehr weite Phasen gemacht hast, dann hast du auch gegen Leipzig eine Chance. Die sind besonders auswärts nicht unschlagbar. Besonders wird es aber am Ende um die tiefen Läufe gehen. Wenn Werder das Mittel schafft, gut einzusetzen, effektiv vom Tor ist, haben sie absolut eine Chance.
Also schauen wir mal, ob Oles Team das umsetzen kann. Und wir schließen mit diesen wohlgewählten Worten von Yannick aus Hennef. Ich bin ziemlich ernüchternd und enttäuscht. Und das, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Es bleibt festzuhalten, dass wir eine richtig tolle Saison spielen. Und eigentlich müssten wir das viel mehr feiern und honorieren. Aber wie der Rest auch und auch die Mannschaft, bin ich durstig nach Europa. Und dieser Durst wird leider nicht gestillt werden können. Wir schauen, wenn ihr mitreden wollt, mitdiskutieren wollt unter der Woche, schickt uns gerne eure Stimmen und Meinungen rüber an die 01609 821, dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Bjarne, ich danke dir. Du kannst ja noch so ein bisschen, ich weiß nicht, machst du vielleicht auch so ein verbales Tagebuch, was dich jetzt so die nächsten Wochen begleitet?
Ja, vielleicht tatsächlich fange ich damit nochmal an. Es ist allerdings immer so ein bisschen auch für mich Therapie hier, dieser Podcast dann nach so einem Spiel. Also ich habe gestern schon auf dem Rückweg, wir sind ja 4 Stunden nach Berlin nach Hause. Ich habe schon gesagt, ey, eigentlich über das Spiel heute noch drüber nachdenken, habe ich keine Lust mehr, aber ich freue mich jetzt schon auf den Podcast, dann kann ich danach therapiert in den Sonntag gehen und dann, und so geht es mir jetzt auch wieder. Also ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Jetzt passt es auch.
Ja, aber ich habe deine WhatsApp-Nachrichten gestern entnommen, dass du echt angefressen warst. Das habe ich gemerkt. Also sonst schreibst du blumiger, sagen wir mal so.
Ja, nochmal, wenn man da dann mit allen Beteiligten, also wie gesagt, wir sind ja auch irgendwo neutral, beziehungsweise haben wir auch eine gewisse Distanz, aber natürlich beschäftigt uns das auch und wie ich es eben angedeutet habe, wenn man dann merkt, wie frustriert und auch enttäuscht alle Beteiligten sind, natürlich macht das was mit einem. Aber wie ich es eben angedeutet habe, ich bin mir sehr sicher, der Wind wird sich in der Woche nochmal drehen und alle Lust auf das Spiel gegen Leipzig haben.
Ich habe mich auch in den Schlaf geweint. Ihr Lieben, das kann nur besser werden diese Woche. Also hört nicht auf, dran zu glauben. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Macht's gut.
Ciao, ciao.